Stairway to Heaven. Heute vor 55 Jahren zum ersten Mal im Radio, zum ersten Mal auf vermutlich Vinyl erhältlich. Die Vision von einem Weg, der nach oben führt. Die Hoffnung, dass das eigene Leben sich immer besser entwickeln wird. Dass alles irgendwann, ja, irgendwie himmlisch werden könnte. Und Led Zeppelin hatte da so seine Ideen, wie das geschehen könnte. Innere Sinnfindung, das sind die 70er, nicht? Und Erkenntnis sollten es sein. Statt Materialismus, nicht? Die Dame, die das Gold glänzen sieht. Ja, davon handelt das Lied. Ob die Band das allerdings bei ihren legendären Hotelzerstörungen und Drogenexzessen gefunden hat, das darf bezweifelt werden. Also der Drummer, dessen Sohn da übrigens in diesem Video spielt, der stirbt 1980 an einer Überdosis. Und irgendwie gab es da Gegenverkehr auf dem Weg zum Himmel. Das Leben, das Schicksal oder wie auch immer Leute das nennen mögen, hatte ihn überrollt. Naja, und auch wenn wir vermutlich vergleichsweise, schätze ich jetzt mal, artig leben und keine Erfahrung mit verwüsteten Hotelzimmern haben mögen, dürfte uns der Gegenverkehr trotzdem bekannt vorkommen. Man hat ja so sein Rezept fürs Leben. Und dann kommen die Dinge oft anders. So auch bei unserem lebenserprobten Protagonisten Jakob aus der Genesis. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn unter sein Haupt und legte sich an der Stätte schlafen. Und er träumte, siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Also er sieht seinen persönlichen Stairway to Heaven. Und der Herr stand oben drauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und sieh, ich bin mit dir, ich will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in das Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinem Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel. Schon eine merkwürdige Geschichte, nicht? Da haben wir den Oberschlingel der alttestamentlichen Vätergeschichten. Stairway to Heaven bedeutet für ihn, nimm dir, was du kriegen kannst. Jüngst hatte er seinen Bruder über den Tisch gezogen und auch den alten Vater nach Strich und Faden betrogen. Dann wurde die Situation für ihn so ein bisschen eng. Er muss fliehen und nachts, als er sich nicht wehren kann, kommen dann die Stimmen in ihm hoch, die das sagen, was er tagsüber so sorgfältig unter der Decke hält. Dazu eine eindrückliche Vision, wo ihm das Leben, Engel, Gott selbst entgegenkommt. Es überrollt ihn nicht, aber es erschüttert ihn schwer. Mich übrigens auch. Ich muss gestehen, es fuchst mich irgendwie, dass dieser schlippe Finger Gott trifft, ohne ihn im engeren Sinne gesucht zu haben. Man hat ja so seine Voreinnahmen, nicht, wie das so aussehen muss, wie man sich so anstellen sollte, um Gott zu begegnen. Nicht, braucht es da vielleicht eine besondere Gemütslage für besondere Orte, eine bestimmte Atmosphäre? Wie sieht es mit gewissen moralischen, sagen wir mal, bürgerlichen Standards aus? Ich würde mal sagen, eine Anleitung zur Begegnung mit Gott ist das hier sicher nicht. aber dafür eine wunderschöne Geschichte aus dieser berühmten Aber-Gott-Kategorie. Nicht ein Glück, bei allem menschlichen Scheitern bricht Gott sich immer wieder Bahn, schafft sich Gehör und das macht Mut, finde ich. Ein Neuanfang ist möglich, weil, ja, nicht weil wir da sind, weil Gott da ist. Weil er wirkt, weil er Menschen verändert, weil er sie vorbereitet für Neues, ja sogar für eine neue Berufung. Manchmal ist es dahin ein langer, steiniger Weg der Unwahrhaftigkeit, falsche Selbstbilder und auch selbstherrliche Alleingänge auf harte Proben stellt. Kämpfe inklusive. Ja, gut, dass die Bibel nicht von Heiligen ausgeht, dann wären wir ja außen vor. So ist sie auch für dich und für mich relevant. Denn ihr werdet sehen, es geht nun hier wirklich um einen, der Mensch ist durch und durch. Um einen, der auf der Flucht ist vor seiner eigenen Vergangenheit. Um einen, den seine eigenen Taten einzuholen drohen. Einer, der ungewiss ist, wohin sein Weg ihn wohl führen wird. Und gerade anhand dieser Person wollen wir uns heute Antwort auf drei wichtige Fragen für unser Leben holen. Erstens, wo findet man Gott? Zweitens, wie sieht das aus, wenn man ihn gefunden hat? Und drittens, was für Konsequenzen hat das dann? Fangen wir mal mit eins an, wo man Gott findet. Der Jakob ist, also wie ich sage, Mensch durch und durch. Was er getan hat, war menschlich, also sogar allzu menschlich. Die Unfähigkeit seines Bruders Esau, den Dingen etwas beizumessen, die so über das Materielle hinausgehen, die hat ihn dazu bewogen, ihm seinen Erstgeburtssegen für dieses sprichwörtliche Linsengericht abzuluxen und dann auch noch den gemeinsamen Vater zu betrügen. Das tat Jakob. Und er tat es nicht nur, er war es. Der Listenreiche, das bedeutet der Name. Das Programm seiner frühen Jahre. Etwas weniger schön geredet, der notorische Betrüger. Der, der seinen Vorteil sucht. Der, der genau hinschaut, wo andere Menschen ihre Schwäche haben, um dann brutal zuzuschlagen. Sein Bruder Esau ist auch kein Kind von Traurigkeit und beschließt, das Problem auf seine Art dann diskret zu lösen, sobald der alte Vater tot ist. Nicht? Er sagt, ich bring dich um. So wie im richtigen Leben halt. Nicht? Solange die Eltern noch da sind, da wird nach außen mühsam so der Familienfrieden gewahrt. Und sterben dann aber die alten Eltern, dann brechen unter den Kindern die alten Familiengeschichten wieder auf. Der Streit mit dem jüngeren Bruder, der immer bevorzugt wurde, oder mit der Schwester, die sich nie kümmern wollte, als die Eltern pflegebedürftig wurden, nicht? Ja, war nie da, wenn man sie braucht, aber jetzt, wo das Erbe verteilt wird, da steht's plötzlich auf der Matte. Ja, und nun, Jakob, der Mann auf der Flucht. Ausgerechnet er soll uns zeigen, wo man und wie man Gott finden kann. Er, der ins Ausland flieht, der alles hinter sich lässt, was ihm vorher die Sicherheit der Tradition und auch die Automatismen bot, in denen er zu Hause war. Jetzt ist er auf der Flucht. Wer flieht, der ist eigentlich nicht in der Stimmung so für große Entdeckungen. Wer flieht, der sucht nicht. Jakob sucht auch nicht, er schläft nur den Schlaf des Gerechten, oder besser gesagt des Ungerechten, des Gehetzten. Vielleicht wie einer, der keine Zeit hat für Religion, weil er das Leben so als letzte Gelegenheit ergreifen will, weil er ein Getriebener ist, der diesem Leben etwas abbringen möchte an Qualität, an Echtheit, an Unmittelbarkeit, an Glück. Und in diesen unruhigen Traum mischt sich plötzlich diese Vision von einer Himmelsleiter, die so schemenhaft hervortritt hinter der Karriereleiter, von der er sonst Tag für Tag träumt, an der er verbissen hinaufklettert, dabei nach oben buckelt und nach unten tritt. Ja, und diese Leiter, da muss er sich nicht hinaufkämpfen. Nein, da steht sogar einer oben, der spricht ihn an. Freundlich. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Ja, was für ein seltsamer Traum. Für einen Moment scheint der gehetzte Atem sich zu beruhigen. Fremde Worte wie aus der Ferne. Jemand will ihm allen Ernstes was schenken. Wo doch sonst immer die Devise galt, hilf dir selbst, ja, sonst hilft dir ja keiner. Mehr noch, jemand sagt, ich bin dein Herr. Wo es doch sonst als ausgemacht galt, dass keiner für mich zuständig ist, dass ich mir selbst überlassen bin. Und in Zufällen, die das Leben mal hierhin, mal dorthin wirft. Und nun merkt Jakob, nein, ich bin nicht Spielball fremder Mächte, sondern ich habe einen Herrn, der mich hält und dem mein Schicksal nicht gleichgültig ist. Wo findet man denn nun Gott? Da, wo man ihn sucht, wo man sich in besonderer Weise für ihn bereitet? Naja, Jakob findet Gott dort, wo er ihn nicht gesucht hat. Er findet ihn dort, wo Gott sich von ihm finden lässt. Ja, wo er selbst sich ihm zeigt und zusagt. Bethel ist eine der Stätten im alten Israel, wo man aufgrund von Jakobs Erfahrung später sagte, hier kannst du Gott begegnen. Bethel, wörtlich das Haus Gottes. Ein Ort, an den Gott seine Anwesenheit bindet. Ein Ort, an dem Himmel und Erde zusammenkommen und Gott seinem Volk sagt, hier an diesem Stein, da könnt ihr mich finden. Wir haben solche Orte nicht mehr, keine heiligen Steine und Gebäude, auch wenn wir unseren Expo-Wald ziemlich cool finden. Aber wir haben den Stein, von dem es in der Bibel heißt, dass er zum Eckstein geworden ist, zum Eckstein und Grundstein unserer Kirche. Das ist Jesus Christus. Jesus ist unser Trittstein zum Himmel, unser Stairway to Heaven. Er ist die Tür zum Vater. Jesus beruft sich ausdrücklich auf die Geschichte von Jakob an der Himmelsleiter. Er stellt sich selbst als den neuen Jakob vor und als Stammvater des neuen Israels. Wenn er im Johannesevangelium seinen Jüngern verspricht, ihr werdet den Himmel offen stehen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Oder als er sich der Frau am Jakobsbrunnen zeigt und ihr lebendiges Wasser verspricht. Ich überlege vielleicht, wie würde das heute machen im technisierten Zeitalter? Vielleicht würde er sagen, ich bin die Rolltreppe, die euch zu Gott führt. Es geht nicht um euer Laufen oder Tun. Es geht einfach darum, dass ihr aufspringt bei mir, dass ihr bei mir seid. Ich bin der Weg zum Vater. Du halte dich an mich, hör mein Wort, suche die Gemeinschaft meines Leibes, wie du sie in der Gemeinde findest. Hör mich durch deine Glaubensgeschwister, begegne mir im Abendmahl. So findet man Gott, so begegnet er uns. Das ist die Rolltreppe zum Himmel, der Stairway to Heaven. Ah, jetzt haben wir ja auch ein paar Architekten und Ingenieure unter uns und die merken das sofort. So eine Konstruktion, die ist nicht mit menschlichen Mitteln zu bewerkstelligen. Denn eine derartige Rolltreppe, die bräuchte ja so ein Widerlager im Himmel. Und weil das nun mal nicht in unserer Reichweite liegt, also nicht in unseren Möglichkeiten, darum produziert menschliche Religionslust und Sehnsucht lediglich so unvollendete Ruinenbauten wie den Turm in Babel. Sie brechen auf halber Strecke zum Himmel ab. Menschliche Bereitung gelangt da nicht hin, funktioniert nicht. Wir kommen Gott nicht näher, aber Gott, und das ist die gute Nachricht, kommt uns nahe. Er wird Mensch, er nimmt die Menschheit an, er nimmt uns an, er findet uns. Es ist nicht unsere Technik, es ist nicht unsere Fertigkeit, es ist seine Gnade. Und die wird an Jakob sowas von deutlich. Darum brauchen wir so einen schlimmen Finger für diese Geschichte, damit wir nicht auf den verqueren Gedanken kommen, ja, der kann das halt, der hat so dieses Gehen. Nein, nein, hat er gar nicht. Ja, was passiert dann, wenn man Gott findet? Wie ist das? Als Jakob den findet, den er nicht gesucht hat, da ist er erstmal erschrocken. Erschrocken sind wir, wenn uns Dinge begegnen, die völlig gegenläufig zu unserer Erfahrung sind. Es gab bei Verstehen Sie Spaß mal so eine Szene, wo man Passanten dazu einlud, an der Erprobung eines neuen Lippenstiftes mitzuwirken. So, dazu führte man die Leute in so einen Raum, in dem ein Kussmodell vorgestellt wurde. Die sahen dann natürlich entsprechend gut aus und man sah manchen Herrschaften gleich an, dass sie richtig Lust hatten, so zu Forschungszwecken natürlich, mit verbundenen Augen jemanden zu küssen. So, was diese nicht wussten, war, dass man, sobald sie diese Augenbinde angelegt hatten, das hübsche Model gegen einen dressierten Schimpansen ausgetauscht wurde. Und der ließ sich dann von den Probanden geduldig knutschen, das war wirklich ein Bild für die Götter. Und wenn diese nun ihre Augenbinde im Anschluss abnahmen, da war die Überraschung natürlich groß. Und manchen, und darum erzähle ich die Geschichte, war das Entsetzen wirklich ins Gesicht geschrieben. Nicht? Da waren Probanden dabei, denen lief augenscheinlich ein Schauer über den Rücken. Nicht? Also der Schimpanse, der guckte eigentlich ganz niedlich rein, aber die waren einfach nicht vorbereitet auf dieses haarige Etwas. Und das, so ist das. Nicht? Wenn uns Wirklichkeiten widerfahren, die völlig unserer Erfahrung und auch unseren Vorstellungen widersprechen, dann kriegen wir einen Schreck. Und so war es auch bei Jakob. Es war diese Fremdheit, dieses ganz anderen, die diese bisherige Selbstgewissheit bei ihm vollkommen erschüttert haben muss. Und so geht es in unserem Predigtext auch Jakob. Ja, so hatte er ihn sich nicht vorgestellt, diesen Gott. Das war nicht der liebe, harmlose Gott, der so ein wenig so ein bisschen baldrianös daherkommt und sich geschmeidig so als spannende Erfahrung in den Lücken unseres Lebens verkauft. Nein, das ist nicht der Gott, den man bisweilen so aus dem Hut zieht, um dem Gefühl der eigenen Heimatlosigkeit so ein bisschen abzuhelfen. Sie sind ja ziemlich allein hier im Universum, ist auch schade. Und das ist auch nicht der Gott, den man für seine eigenen kleinen persönlichen Deals einspannen kann, um sich so einen kleinen Vorteil im Leben zu erschleichen, wie Jakob das bei der Sache mit diesem Erstgeburtssegen getan hat. Es ist alles ganz anders, merkt er. Gott begegnet als der ganz andere. Ehrfurchtgebietend. Eine Grenzerfahrung war das. Und wer dem puren Leben, der reinen Kraft begegnet, erfährt seine eigene Sterblichkeit, seine eigene ganze Nichtigkeit. Und wir sollten uns das wirklich von der Bibel gerade in ihren alttestamentlichen Passagen gesagt sein lassen. Die Begegnung mit Gott, die hat schon auch eine Seite, die wenig mit den Erfahrungen aus dem Streichelzoo zu tun hat. Das ist mehr so die Messlatte Tigergehege, Hashtag sehr hungrig. So, Jakob ist dementsprechend erschüttert, fährt zusammen und ruft erschrocken aus, hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Hier ist Gottes Tempel. Hier ist Gott gegenwärtig. Hier rauscht mein Leben vor meinem inneren Auge vorbei, als hätte, ja, als eine einzige nichtige Vergangenheit, wie Papier, das zu nah ans Feuer gerät. Ich könnte mir vorstellen, es sind vielleicht manche hier, die diese Gotteserfahrung auch kennen. Der Gott, der einem echt ans Leder geht, der einem hart zusetzt und ja als eine einzige harte Forderung gegen mich steht. Du hättest doch, eigentlich hättest du doch das machen müssen. Und wenn du an mich glauben würdest, dann tätest du doch und das genügt nicht und du genügst nicht. Ja, aber da geschieht dann das ganz und gar Erstaunliche. Gott redet und er redet lauter als das Gewissen. Und noch dazu, er redet freundlich, er verspricht Jakob, bei ihm zu sein, überall, wo er hingeht. Er verspricht ihm und seinen Nachkommen seine segnende, seine lebensmehrende Gegenwart. Im Grunde verspricht er ihm all das, was dieser sich bei seinem erschlichenen Erstgeburtssegen unrechtmäßig selbst angeeignet hat. Also in all die Gaunereien Jakobs, des Listenreichen, kommt jetzt hinein Gottes Gnade. Völlig unverdient, unfassbar. Ja, und die Bibel macht sich auch gar keine Mühe, das jetzt irgendwie zu begründen und zu sagen, so in dem Stil, ja, das hat er sich aus den und den Gründen verdient. Ja, warum auch? Ist ja Gnade, nicht? Die findet keinerlei Anhalt an dem sie zuteil wird. Würde sie jemand verdienen, dann wäre es ja keine Gnade mehr. Dann wäre es gerechter Lohn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, sagt Gott. Das ist die gute Nachricht an uns. Letzter Punkt, welche Konsequenzen das hat. Bei Jakob ist ja nicht so, dass Jakob nun so zügig die Wende vom Betrüger zum Heiligen vollzieht. Er bleibt Jakob, der Listenreiche. Er bleibt der gerechtfertigte Sünder, der von Gottes Gnade lebt. Er haut auch später noch seinen Schwiegervater übers Ohr. Und er muss anscheinend auch für seinen Lebensstil selber büßen. Er wird schließlich selber um seine Frau betrogen. Sein als Kurztrip ins Ausland geplanter Aufenthalt bei seinen Verwandten kostet ihn letztlich 20 Jahre seines Lebens. Aber Gottes Verheißung, die bleibt bestehen. Er scheint ein ganzes Leben lang voller Irrungen und Wirrungen zu brauchen, um Gottes Verheißung für sein Leben anzunehmen, um zu erkennen, dass Gott, dass seine Versprechen auch Bestand haben, wo es allem Anschein nach nicht danach aussieht. Jakob hat in seinem Leben Vertreibung erlebt, Missbrauch in der eigenen Familie, sein Lieblingssohn Josef, der ist jahrelang verschollen, gilt als tot. Hungersnot hat Jakob erlebt. Und doch durch all die Wege, die nach menschlichem Ermessen Sackgassen sind, baut Gott seine goldenen Brücken, fährt er seine Himmelsleiter, seinen Stairway to Heaven aus und trägt uns durch. Und wir? Wir haben Anteil an dieser Verheißung, die an den Stammvater Israels, die an Jakob ergangen ist. In Jesus Christus, dem neuen Jakob, dem Stammvater des neuen Israels, sind wir mit aufgenommen in den Bund der Verheißung. Wir haben sie nicht in einem Stein, aber in unserer Taufe, in der Gott erstmals seine Himmelsleiter zu uns herabgelassen hat. Da ging es uns wie Jakob. Wir haben ihn nicht gesucht, aber Gott hat uns gesucht und gefunden. Und er wird seine Verheißung an uns wahrmachen. Halt dich daran, selbst wenn du deiner Taufe bisher wenig Beachtung geschenkt haben solltest. Wenn du wie Jakob den Traum von der Himmelsleiter seit Ewigkeit in der hintersten Ecke deiner Existenz verdrängt haben solltest. Deine Taufe, die hat nach wie vor Gültigkeit und wartet auf ihre Einlösung. Auch wenn du wie Jakob vielleicht 20 Jahre in der Fremde fern von Gott gelebt haben solltest, Gottes Hand ist nach wie vor ausgestreckt und wartet. Vielleicht ist es heute an der Zeit, darauf zu antworten. Vielleicht fragst du, warum sollte Gott das ausgerechnet bei mir tun? Naja, weil er es liebt, gnädig zu sein. Und genau darin besteht unsere Chance. Amen.